Leadership, Karriere und Selbstentwicklung. Und das ganz ohne People-Pleasing. Geht nicht? Doch selbstverständlich. Hol dir spannende Einblicke und interessante Denkanstöße bei People-Pleasing AD, dem Podcast für Leadership und Karriere mit Sanftmut und Stärke. Ich bin Verena. Komm, legen wir los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Gastfolge von People-Pleasing AD. Mein Name ist Dr. Verena Stahl. Ich bin Wirtschaftsdozentin und Coachin. Ich interessiere mich für Menschen, die mit Verantwortung und Klarheit führen und dabei Räume schaffen, in denen andere wachsen können. Mich beschäftigt, wie wir Arbeit so gestalten können, dass sie sowohl uns als auch unsere Organisationen stärkt. Und genau darüber spreche ich heute mit Marilena Abt. Sie ist New Work-Expertin, systemische Coachin und Co-Gründerin von Valley Space. Das ist ein interdisziplinäres Studio für Transformationsarchitektur. Mit ihrem zweiten Standbein begleitet Marilena Frauen in Führung und macht sich für eine gesunde Veränderung stark. Wir reden über Bürogestaltung im Wandel, Raum als Führungsinstrument, kulturelle Veränderungsprozesse und warum gute Räume viel mehr können als nur schön sein. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören und vielleicht bekommst du ja sogar ein bisschen Lust darauf, deinen eigenen Arbeitsraum neu zu betrachten. Hallo liebe Marilena, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, ich habe mir da ja so ein bisschen einen eigenen Wunsch erfüllt, denn ich bin ganz großer Fan so vom ganzen Themengebiet Design und Farben und Formen. Und als du erzählt hast, dass du dich jetzt nicht ausschließlich mit Female Leadership beschäftigst, sondern da eben jetzt noch was dazugekommen ist, da werden wir ja heute noch ein bisschen was drüber hören, habe ich gedacht, da möchte ich natürlich unbedingt über dieses ganze Thema New Work, New Places und dergleichen sprechen.
Das freut mich und ja, ich freue mich auf das Gespräch. Also es passiert gerade sehr, sehr viel. Ich glaube, ich kann da einiges erzählen.
Lass uns doch erstmal einmal kurz fragen, was denn so für dich so der ungewöhnlichste Ort war, an dem du jemals gearbeitet hast.
Oh, das ist echt eine gute Frage. Ich muss natürlich dazu sagen, dass ich seit irgendwie 20 Jahren in der Beratung tätig bin, also Beratung, Coaching, Training. Das heißt, ich war immer viel unterwegs und ich habe von ganz unterschiedlichen Orten jeweils irgendwie auch arbeiten müssen, weil man dann meistens irgendwie plötzlich angerufen wird oder doch nochmal irgendwie was abstimmen muss und ob man dann in der Bahn sitzt oder irgendwo in einem Hotelzimmer auf der anderen Seite irgendwo vom Land oder wie auch immer, bin ich da, glaube ich, sehr agil.
Und im Moment, was ist denn so im Moment so dein typischer Arbeitsplatz, von dem aus du arbeitest, wenn du jetzt nicht gerade in der Beratung bist beim Kunden, bei der Kundin?
Ich arbeite tatsächlich so 50-50 von unserem Büro. Wir haben hier ein kleines Büro in Berlin-Mitte, das wir uns tatsächlich auch noch mit einem anderen Unternehmen teilen und das jetzt auch wirklich sehr schön nach unseren eigenen auch Vorstellungen, was wir so umsetzen bei den Kunden, entsprechend geplant und eingerichtet haben. Und dann bin ich auch noch viel im Homeoffice, jetzt so wie heute.
Wie bist du denn grundsätzlich mal zu diesem Thema gekommen? Ich weiß ja, wir haben uns ja über LinkedIn kennengelernt. Wir haben so eine kleine LinkedIn-Gruppe und tauschen uns da ja aus. Und da kamst du ja, sag ich mal, aus meiner Perspektive ein bisschen überraschend. Wir sprechen uns jetzt auch nicht permanent, aber ich hatte dich mehr so verortet im Themengebiet Female Leadership und auch so ein bisschen dieses Young Leadership, da die Menschen eben in das Potenzial zu bringen, wenn sie auch noch relativ frisch so in der Organisation starten. Und dann kamst du eben damit. Und da würde ich jetzt gerne mal verstehen, was ist dieses damit und wie war denn so dein Werdegang bis dahin? Du hast ja gerade schon gesagt, 20 Jahre. Blickst du zurück auf diese Beratererfahrung? Wie ist es dazu gekommen?
Tatsächlich muss ich da vielleicht ein bisschen ausholen. Ich muss dazu sagen, dass ich mich immer schon total gerne und intensiv mit diesem ganzen Thema Transformation und Wandel beschäftigt habe. Also ich habe schon in meinem Studium, also ich habe ja Design studiert, aber eben so einen ganz besonderen Studiengang, der sich sehr stark so mit dem Thema Zukunft und Trends und soziologische Entwicklungen beschäftigt hat. Und es ging eben sehr, sehr stark darum, wie werden wir eigentlich in Zukunft leben und wie müssen wir Dinge gestalten, so dass sie für uns in Zukunft eben auch noch von Nutzen sind. Und das war immer schon so ein ganz großes Bedürfnis von mir, würde ich sagen, irgendwie sich wirklich zu hinterfragen, wieso haben wir gewisse Traditionen, wieso haben wir gewisse Konventionen, wieso sind wir als Menschen, wie wir sind. Und ich habe dann danach auch sehr, sehr lange im Bereich Trendforschung gearbeitet. Also ich habe viele, viele Kunden beraten im Bereich Innovationen, Trends, Zukunft und habe da eigentlich immer wieder so festgestellt, es mangelt eigentlich den Unternehmen meistens nicht an so Ressourcen wie Geld oder Ideen oder Zeit, sondern es ist am Ende des Tages immer ganz stark eine Frage des Mindsets. Also wirklich so die Haltung von uns Menschen, sind wir bereit, in Veränderung zu gehen? Sind wir bereit, Dinge auszuprobieren? Sind wir vielleicht auch bereit zu scheitern? Sind wir bereit, Dinge zu hinterfragen? Das ist so etwas, was sich durch meine Karriere total durchgezogen hat. Und auch mit dem Coaching und so, da geht es ja auch, wie du weißt, sehr, sehr viel so um diese Themen Perspektivwechsel. Und was bedeutet das eigentlich, wenn wir uns als Menschen irgendwie transformieren oder verändern müssen? Deswegen ist das schon eigentlich, passt das sehr, sehr gut zusammen. Und das jetzt zusammen mit New Workplace ist tatsächlich auch, weil mit denen ich zusammen dieses Unternehmen gegründet habe, die schon lange in dem Bereich arbeiten. Wir sind so ein Team aus unterschiedlichen Disziplinen. Also wir haben Architektinnen, Designerinnen, Projektmanager, oder eben ich, die sehr stark dieses Thema Change und Transformation, aus dem systemischen Coaching vorantreibt. Also von daher hat sich das, schon eigentlich über längere Zeit entwickelt. Auch wenn
Auch
es
wenn du.
vielleicht für dich so rüberkam, boah, es ist jetzt plötzlich da.
Nein, das
Ja.
überhaupt nicht, aber eben nochmal so eine weite Selbstständigkeit, die sich da jetzt neu so aufgetan hat, so aus meiner Perspektive. Dass das jetzt stimmig und passend zu den anderen Themen ist, absolut gar keine Frage. Also seit wann gibt es eure Organisation und wann bist du konkret dazugestoßen?
Also tatsächlich ist es so, dass ich schon total lange in diesem ganzen Bereich Change und Transformation auch mit New Workplace arbeite. Ich habe das sehr lange auch in meiner Selbstständigkeit gemacht, also neben diesen Themen von Female Leadership und diesen individuellen Coachings, die ich ja auch mache. Und jetzt in dieser Formation, in der wir zusammengekommen sind, mit diesen unterschiedlichen Expertisen, bin ich jetzt auch natürlich mit Menschen jetzt in der Firma, die schon viele, viele Jahre auch in diesem New Workplace-Bereich arbeiten, sei das eben von der Design-Architektur-Perspektive oder von der Projektleitung oder von der Real Estate-Perspektive. Also das ist schon sehr, sehr lange tatsächlich sich so am Formieren. Bin eigentlich, war so plus minus auch schon von Anfang an dabei, habe tatsächlich auch schon vorher meiner Solo-Selbstständigkeit Projekte in dem Bereich gemacht. Also es ist schon auch etwas, wo ich festgestellt habe mit den anderen zusammen, da ist einfach auch ein sehr großes Bedürfnis bei den Unternehmen. Also da ist ein Need vorhanden, sich diesen Themen zu widmen.
Wenn wir das vielleicht ein bisschen vorziehen, wie erklärst du dir das, dass es diesen Need gibt?
Jetzt mal wirklich auf dieses Thema New Workplace, also Bürogestaltung gesehen, hat sicherlich damit zu tun, dass sich gerade sehr, sehr viel in dem Bereich verändert. Also es verändert sich, wie wir arbeiten. Es verändert, von wo wir aus arbeiten, hatten wir ja schon zu Eingangs. Ja, wir sind irgendwie von überall können wir eigentlich arbeiten. Und grundsätzlich ist es ja sowieso so, dass wir auch in einer Situation sind, wenn wir so ein bisschen wirtschaftlich und gesellschaftlich schauen, dass sich einfach sehr, sehr viele Dinge gerade ändern und Unternehmen auch unter enormen Druck stehen, da irgendwie diesen Veränderungen mitzugehen.
Okay. Und da jetzt die Frage, dass dann dieses Thema New Places das dann positiv unterstützen kann, vielleicht auch bei dem Thema Einstellung mithelfen kann, dass da eine größere Wandlungsbereitschaft auch entsteht? Oder wie ist so der Gedankengang an der Stelle?
Also das sind tatsächlich so verschiedene Themen, die zusammenkommen. Also das eine ist sicherlich genau, wie du gesagt hast, wie bleiben wir attraktiv als Unternehmen für zukünftige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Wieso gehen Leute heutzutage ins Büro? Das hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass man in den Austausch gehen will, dass man irgendwie so ein bisschen diese identitätsstiftende Kultur erleben will vom Unternehmen, dass man mit den Leuten ins Gespräch kommen will, ganz, ganz klar. Das ist ein Thema, aber ein großes Thema ist tatsächlich auch, dass einfach aufgrund dieser ganzen neuen Technologien und der Möglichkeit, dass wir von überall aus arbeiten können. Viele Menschen ja auch eben, wie wir heute auch im Homeoffice sind, zum Beispiel. Wenn man hier zum Beispiel so durch Berlin läuft, das ist eigentlich richtig krass, wie man sieht, wie so viele Büroflächen halb leer stehen, also wie die dunkel sind. Unternehmen müssen tatsächlich sehr, sehr stark anfangen, sich zu hinterfragen, was mache ich mit dieser Gestaltung von unseren Arbeitsflächen?
Ich meine, ihr selbst lebt das ja auch. Du hast ja erzählt, dass ihr euch das mit einer anderen Organisation teilt.
wie nutzt man jetzt so eine Fläche mit zwei Unternehmen? Ja, klassisch hätte man wahrscheinlich gesagt, und das ist auch spannend, weil viele fragen mich das auch direkt, ah ja, ihr habt ja so zwei Stockwerke, sind dann die einen unten und die anderen oben. Und wir haben von Anfang an gesagt, na, auf keinen Fall, weil unten ist ja so eine tolle Fläche, die man nutzen kann für Meetings, für Workshops, für Begegnungen. Dieses, weißt du, klassische Denken sind zwei Unternehmen, natürlich müssen die aufgetrennt werden, aber wieso? Wir denken halt viel eher so, okay, wie arbeiten wir? Wie arbeiten die anderen? Wir sind alles irgendwie Büromenschen. Wir brauchen Schreibtische, wo wir fokussiert, konzentriert arbeiten können. Wir brauchen Rückzugsmöglichkeiten. Das haben wir mit so kleinen Phoneboxen, da haben wir jetzt ein paar. Und wir brauchen aber auch irgendwo einen schönen Raum, in dem wir zusammenkommen können.
Ich habe letztens in einem Hotel, gab es auch so einen Bereich, so ein Café erweitert und dann mehrere Möglichkeiten, Stehpulte, wo man dann sein konnte. Und da habe ich auch gemerkt, da waren dann mehrere unterschiedliche Workshops liefen in einzelnen Räumen und die Teilnehmenden sind dann immer in diesem Café-Lounge-Bereich praktisch aufeinander getroffen und kriegte nur so mit, wie dann die eine Gruppe, es war natürlich keine Top Secrets, aber da kreativ über das eine sprachen und die anderen über ein ganz anderes Thema, dann habe ich versucht rauszukriegen, ah, die einen sind wohl irgendwie Gesundheitswesen, die anderen waren irgendwie Baubranche. Und ich dachte, das ist auch noch irgendwie ganz spannend, auf die Art bisschen so diese unterschiedliche Denkweise mitzubekommen, ohne dass wir jetzt gezielt dann da reinhören in die Gespräche. Aber es bekommt ein anderes Flair, wenn ich mitbekomme, aha, da geschieht so etwas und hier ist etwas. Ich fand das jedenfalls ganz inspirierend, also so diese Situation, die da plötzlich entstand. Weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst oder ob du sowas auch erlebst.
Ja. Total, was ich jetzt gerade total nochmal spannend fand, weil mir das ganz extrem auffällt, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, wie auch Hotels, also diesen ganzen Hospitality-Bereich, wie sich da auch anfängt, das zu verändern, wie mehr und mehr die so gestaltet werden, dass man da wirklich eigentlich ständig irgendwie Coworking machen kann, wo man irgendwie tagsüber die Leute wirklich sieht, wie sie da sitzen und arbeiten. Abends trifft man sich dann da irgendwie zu Kaffee oder Drink. Da sieht man ja auch, dass es eben nicht nur die Unternehmen oder die Büros selbst sind, die anfangen, diese räumlichen Strukturen zu verändern, weil wir einfach anders arbeiten und leben heute, sondern eben auch andere Bereiche rundherum, die damit in Berührung kommen.
Da sind wir ja beim Urgedanke von Fridtjof Bergmann, Arbeit, die Menschen wirklich, wirklich wollen und übertragen auf Arbeitsplätze, kann man dann ja sagen, Arbeitsplätze, an denen Menschen wirklich, wirklich gerne arbeiten und eben auch kreativ, produktiv und nachhaltig gesund arbeiten können. Das sind sicherlich ja Ansprüche an diese New Places, die ihr sicherlich auch versucht mit zu befeuern mit eurer Arbeit. Also, dass Menschen dort gerne arbeiten, dass sie produktiv sind und aber auch gesund bleiben können.
Das stimmt total. Also, das ist auch ein spannendes Thema, wenn wir so gucken, wie Unternehmen heute arbeiten und sehr, sehr oft rein und kommen dann erstmal mit etwas Neuem. Und das Neue ist meistens, ja, wir Menschen als Gewohnheitstiere erstmal nicht so das, was man gerne sieht. Und da finde ich wirklich total spannend. Es ist eigentlich egal, wie die Menschen vorher gearbeitet haben, weil wir kommen wirklich manchmal in Situationen, das sind genauso Sachen, wie du gerade aufgezählt hast, von Lichtverhältnisse katastrophal, Sauerstoff nicht gut, Geräusche, alles. Also eigentlich wirklich ganz schlechte Gestaltung. Mhm. Aber weil die Menschen sich einfach so daran gewöhnt haben und dass das als ihre Realität sehen, ist das für die das, was sie auch bewahren wollen und alles, was neu ist, auch wenn man eigentlich mit ganz rationalen Argumenten sagen kann, hey, guck, das wird sich verbessern und das und das und das, ist es erstmal so, dass man auf Abwehr geht.
Wie geht ihr denn da geschickt um? Also ich würde jetzt zum Beispiel wahrscheinlich erstmal die Leute abholen und sagen, erzähl doch mal, was dich hier so stört. Und ich könnte mir vorstellen, wenn es wirklich so ist, dass die Luftqualität so schlecht ist oder ich hatte das jetzt in Unterrichtsräumen, da war die Akustik so schlecht. Das hat so viel Kraft gekostet zu dozieren. Es wurde so geschluckt vom Teppichboden. Also da würde ich zum Beispiel als erstes das sagen. Und wenn du dann sagen würdest, ja, das ist uns auch aufgefallen und das wäre ein Punkt, da würden wir gerne ansetzen und wir haben die und die Idee, hast du mich ja eigentlich schon abgeholt. Ist das nicht vielleicht eine Möglichkeit, die Leute abzuholen auf die Art, dass sie selber quasi fast mit diesen Schmerzpunkten kommen, die sie dann benennen und ihr sagt, ja, und genau auf diese Schmerzpunkte haben wir Antworten?
Das kann natürlich eine Form sein. Ich glaube, das, was du ansprichst, was sowieso so ein bisschen das A und O ist, wenn man die Möglichkeit hat, dass die Leute wirklich maximal viel mitgenommen werden und auch mitbestimmen können, da wo es eben möglich ist. Mhm. Also, dass man eben nicht einfach kommt und sagt, so, zack, bumm, das ist jetzt das neue Büro. Ich meine, das machen auch viele Unternehmen und da ist natürlich auch wieder die Frage so, ja, wie will man da investieren in Kultur und Entwicklung und so weiter der Mitarbeitenden? Aber eigentlich ist es genau das, dass man halt von Anfang an die Mitarbeitenden mitnimmt und eben auch guckt, so, was sind die Bedürfnisse, wie wird gearbeitet, was braucht es? Also ich finde jetzt gerade dieses Beispiel von dir ist ja sehr spannend mit diesem Teppichboden, weil so 100% nachvollziehen kann, wenn man in einem Raum ist, der eigentlich darauf ausgelegt ist, vor allen Dingen zu dozieren, also wirklich viel zu sprechen. Und ich kenne das auch, wenn man vorne steht und fast das Gefühl hat, man muss fast schreien, um die Leute zu erreichen. In einem Büroumfeld, wo man jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt nicht so alltäglich, dass alle da zwischen den Tischen stehen und erstmal dozieren, sondern wo es eigentlich eher darum geht, möglichst viel Geräusche zu schlucken, ist tatsächlich sowas wie Textil großflächig einzusetzen total gut. Weil man, und
Absolut.
das ist eben zum Beispiel etwas, was auch in vielen Büros natürlich null gemacht wird. Also, das ist dann auch so ein bisschen dieses Horrorszenario, was viele Menschen im Kopf haben von irgend so amerikanischen Filmen von Großraumbüros, wo sich alle gleichzeitig irgendwie ins Telefon schreien, wo null irgendwelche akustischen Maßnahmen oder irgendetwas vorhanden ist, die da eigentlich auch irgendwie gegenwirken könnten. Also, das ist genau wie du sagst, da geht es halt wirklich darum zu gucken, so, was für Räume gestalten wir, für wen und für welche Bedarfe und auch für welche Arbeitsweisen schlussendlich.
Ich habe mir so überlegt, wir sind jetzt teilweise schon ein bisschen eingestiegen. Ich habe mir mal so eine Entweder-Oder-Frage-Katalog gestellt. Und die sind natürlich, wie immer, solche Fragen so sind, immer auch, kann man beiden was abgewinnen? Also du darfst auch ein bisschen was dazu sagen. Du musst jetzt nicht nur das oder das sagen, weil meistens liegt ja dann doch die Wahrheit in der Mitte. Ich bin mal gespannt, wie das so läuft, weil ich dachte, rund um dieses Thema kursieren der ja doch dann auch so sehr polarisierte Meinungen. Magst du da dich einmal mal mit drauf einlassen?
Auf jeden Fall, ich bin gespannt. Das ist ja da, wo immer so alle Politikerinnen und Politiker im Fernsehen maßlos versagen. Also
Kannst du
entweder
ja
oder.
eigentlich nur gewinnen, kannst du zeigen, dass man es besser machen kann. Büro oder Homeoffice?
50-50, würde ich sagen.
Okay, bist du also schon in einer
Genau.
Jein-Antwort. Einzelbüro oder Open Space?
Da würde ich tatsächlich auf jeden Fall fürs Open Space plädieren.
Magst du noch sagen, warum?
Man muss da könnte man jetzt sehr weit ausholen, aber was natürlich schon so ist, Einzelbüros, so dieses Thema von wirklich die einzelnen Menschen abschotten, eben nicht zu ermöglichen, dass Menschen in den Austausch kommen, nicht zu ermöglichen, dass man so weiß, was macht die eine oder der andere, ist eigentlich einfach nicht so förderlich. Open Space ist natürlich nicht gleich Open Space. Da muss man einfach sehr gut schauen, dass man eben genau, dass es nicht so ist wie in dem Film, den ich vorher beschrieben habe, sondern dass man das richtig gestaltet.
Okay, ist gekauft. Fokusarbeit oder Austausch im Team?
Also ich würde sagen, es muss beides ermöglicht werden. Entweder hat man Bereiche, wo fokussiertes Arbeiten stark ermöglicht wird, oder man hat Bereiche, wo dieses Kollaborative sehr stark unterstützen. In neuen, modernen Arbeitswelten haben eigentlich in der Regel immer beides, damit genau beides ja auch vonstatten gehen kann, weil du hast ja in Unternehmen immer beide Tätigkeiten vorhanden.
Man kann es nicht immer ganz klar trennen nach dem Motto, ich komme erst hin, wenn ich die Deep Work schon zu Hause gemacht habe oder gehe mittags und mache Deep Work zu Hause oder so, sondern es gibt auch mal vermischte Nachmittagsstrukturen, wo ich beides irgendwo so ermöglichen können möchte. Ich persönlich hätte jetzt ja gesagt, ich finde es fast noch wichtiger, dieses Zusammenkommen in dem Bürogebäude ist dann mehr, steht unter der Überschrift der Gemeinschaftszusammenarbeit. Also für mich ist Fokusarbeit zu Hause immer noch attraktiver als in unserem Bürokomplex, weil ich vielleicht selber nicht genügend den Fokus dort finde. Das mag also auch daran liegen, dass ich das von meinem Doing her noch nicht so richtig kann. Ich finde es zumindest herausfordernder, sage ich mal so. Und ich, oder umgekehrt finde ich es halt attraktiv, dorthin zu kommen, um eben mit den anderen zusammenzukommen. Und das muss nicht immer nur konzentriertes Arbeiten sein, sondern eigentlich auch überhaupt die Begegnung und den Austausch.
Ich glaube, was da ganz wichtig ist, wieso ich das vielleicht noch so ein bisschen auch erklärt habe oder darauf aufmerksam gemacht habe, es haben natürlich nicht alle Menschen immer die Möglichkeit, überhaupt aus dem Homeoffice heraus zu arbeiten, weil sie die Begebenheiten da gar nicht so haben. Und das finde ich einfach wichtig, dass das natürlich mit bedacht wird in diesen Arbeitswelten. Eben zum Beispiel, da gibt es aber so Strukturen wie so das klassische Office for a Day, also wo ich mir wirklich so Fokusbüros buchen kann. Oder man hat dann so gewisse Inseln, wo wirklich stille Arbeit, weißt du, wie so in der Bahn, im Zug, wo du halt so Abteilungen hast. Da kann man natürlich schon auch viel machen.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe letztens mal mit meiner Tochter so am Tisch gesessen und da hat sie das schon unheimlich genervt, dass ich auf der Tastatur rumgeschrieben habe. Und ich dachte, wir sind doch eigentlich still, aber da musste sie ihre schalldämpfenden Kopfhörer aufsetzen und habe dann so erstmal realisiert, dass das auch eine sehr individuelle Interpretation ist. Also wann fängt das an, dass ich mich gestört fühle? Also es hat sie irgendwie gestört, dass ich da so kreativ rum, also in Anführungsstrichen kreativ rumgetackert habe. Und sie fühlte sich fast so ein bisschen unter Druck gesetzt, weil sie nicht so richtig weiterkam. Also, da habe ich noch so gemerkt, ja, okay, das ist wirklich immer sehr subjektiv, wie man das einordnet.
Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, also den du da ansprichst. Das fällt mir immer wieder auf. Man ist so geneigt zu sagen, ah, die Branche tickt so, das Unternehmen tickt so, aber tatsächlich ist natürlich so ein großes Unternehmen immer so ein Querschnitt durch die Gesellschaft und du hast einfach sehr unterschiedliche Menschen, die dann in so einem System zusammenkommen. Und die einen zieht es halt eher so immer ein bisschen in dieses, ich sag mal, bisschen platt gesagt, extrovertierte, laute Austausch und andere zieht es halt eher so ein bisschen in dieses stillere. Und das finde ich einfach ganz, ganz wichtig zu beachten, dass man da eben beiden Typen auch Raum gibt in dieser Gestaltung.
Ist das auch etwas, wo ihr dann, wenn ihr jetzt beginnt, mit Organisationen zusammenzuarbeiten und die Mitarbeitenden abzuholen, dass ihr das vor allem immer auch ganz früh deutlich macht, dass euch das bewusst ist, dass das so sehr individuell ist in der Wahrnehmung und dass ihr das auch einbaut sozusagen oder dass ihr das, also ich könnte mir vorstellen, damit könnt ihr ja von vornherein vielleicht wiederum auch diese Widerstände ein Stück weit aushebeln.
Ja, tatsächlich ist das ein großer Punkt. Und das macht man eben, indem man wirklich versucht, diese Flächen auch so zu gestalten, dass es eben alle Bereiche hat. Das wiederum führt natürlich dazu, dass man auch ein bisschen gucken muss, wie flexibel ist die Organisation, wenn es darum geht, dann vielleicht auch sowas wie, ja, ich habe nicht immer meinen eigenen klaren Tisch, sondern ich wechsle eben auch diesen Arbeitsplatz je nach Tätigkeit oder je nach Bedürfnis. Aber tatsächlich gerade so dieses moderne Arbeiten hat eigentlich sehr stark diesen Inklusivitätsanspruch auch.
Dann habe ich die nächste Frage am Tisch sitzen oder im Gehen, denken. Das bringt ein
Ja.
bisschen diesen Walk-the-Talk-Aspekt auf.
Ich liebe es, beim Laufen zu denken oder zu reden. Mir fällt es leichter dann wirklich, dass es sprudelt. Was diese Arbeitsplatzkonzepte auf jeden Fall haben, ist tatsächlich, dass man sagt, auch die Menschen werden dazu angehalten, sich öfter mal zu bewegen durch den Tag, weil man eben nicht den ganzen Tag in seiner Einzelzelle sitzt, sondern wirklich sagt, okay, für die Tätigkeit laufe ich jetzt dahin, für die da, für die da. Auch das ist erstmal für viele eine große Umstellung, aber eigentlich müssen wir sagen, also wir Büromenschen, wir sitzen ja sowieso viel zu viel den ganzen
Das
Tag. Wir sollten
stimmt.
eigentlich jede Strecke mitnehmen, die wir so kriegen.
Das ist wahr. Aber ich denke mal gerade, es ist doch vielleicht auch ein bisschen mehr, so wie die heutigen Lebensgewohnheiten sind. Also ich glaube, früher hat man ja sowieso viel mehr statisch irgendwie 2 Stunden lang vorm Fernseher gesessen und irgendwie eine Samstagsabendshow geguckt. Heutzutage springen die Leute nach 10 Sekunden auf und müssen da nochmal hin und man stoppt es kurz und hat sowieso sein Tablet in der Hand und währenddessen guckt man weiter. Also vielleicht kommt es auch den Bedürfnissen der Menschen viel mehr entgegen, nicht, also ein bisschen zerstückelter auch so diese Arbeitseinheiten zu haben und nicht so diese Idee, ich komme da morgens hin, hänge meinen Hut in die Garderobe und bin da jetzt 8 Stunden durchgehend stumpf an meinem Arbeitsplatz. Ich glaube, die Menschen von heute sind doch gar nicht mehr so.
Auf jeden Fall werden wir uns sehr, sehr stark immer mehr in die Richtung entwickeln. Davon bin ich auch überzeugt. Ja.
Also so ein bisschen fluider auch so von den Arbeitsorten her, weil auch das Arbeiten fluider ist und die Übergänge zwischen verschiedenen Arbeitsformen eben auch fließender sind.
Genau. Und diese Flexibilität, die da gefordert ist, auf jeden Fall, die wir ja tagtäglich bringen.
Ich habe jetzt hier noch mal was, Pflanzen oder Whiteboards. Du sagst wahrscheinlich beides.
Also muss auch wieder sagen, ich persönlich, ich bin ein riesengroßer Whiteboard-Fan. Ich habe tatsächlich zu Hause ein selbstdesigntes und vom Schreiner angefertigtes Whiteboard,
Wow.
an dem wir hier oft stehen und so unsere kleinen Mini-Workshops auch machen. Ich finde es wahnsinnig toll. Ich würde wirklich sagen, aus einer Bürodenke jetzt mal so ein bisschen für den Mainstream gedacht, könnte man das Whiteboard natürlich eher durch Alternativen ersetzen, wobei die Pflanzen jetzt schwieriger zu ersetzen sind. Von daher würde ich jetzt sagen, planerisch eher die Pflanzen.
Lieber ganz durchgeplant oder lieber ausprobieren und anpassen?
Ausprobieren und anpassen ist ein Must auch in diesen ganzen neuen Büro-Arbeitsplatzkonzepten.
Ist das
Leider
so
etwas.
wenig klar von am Anfang?
Ja,
Wie sollte es aussehen? Ja?
Ich glaube schon. Also was man sagen muss, man hat natürlich irgendwie einerseits das Bauliche, das bringt eine gewisse Statik mit sich, die man nicht einfach so schnell verändern kann. Aber wie wir auch schon zu Anfangs gesagt haben, so das Verhalten und die Haltung hat halt auch einen ganz wichtigen Wert, wenn es darum geht, dass man so sich verändert als Organisation mit den Räumen zusammen. Und da muss man einfach auch dem Raum geben, immer wieder Dinge auch zu verändern oder nochmal zu optimieren.
Das hast du jetzt, glaube ich, schon verschiedentlich betont, dass dir das einfach oder euch das einfach sehr, sehr wichtig ist, die äußere Veränderung und die innere Veränderung, dass die so ein bisschen miteinander einhergehen können. Würdest du so weit gehen und sagen, dass durch die neuen Räume sich auch die Haltung verändern kann und zum Beispiel einfach vielleicht da auch eine zeitgemäßere, modernere Herangehensweise von Themenstellungen möglich werden, wenn ich auch ein anderes Ambiente habe? Ist das so
Ja.
ein Gedanke, den ihr habt?
Wir sagen das auch ganz oft unseren Kunden, denkt ans private Wohnen. Wenn ihr irgendwo umzieht in eine neue Wohnung, in ein neues Haus, in eine neue Umgebung, das macht ja etwas mit einem. Also das verändert einen automatisch, ob man will oder nicht. Und genau das Gleiche sehen wir mit großen Organisationen, die plötzlich in andere Umfelder und Strukturen kommen.
Also ich kann das total bestätigen. Das hat es auch bei uns so gegeben, bei der Berner Fachhochschule, dass die Führungsmannschaft das beherzt angegangen ist. Und am Anfang waren so ein paar Gedanken bei mir, Mensch, ist das denn jetzt wirklich das zentrale Thema, was wir hier angehen müssen? Haben wir nicht andere Herausforderungen? Wieso haben wir so viel Geld, so nach dem Motto, weil wir haben ja auch Steuergelder, die wir hier einsetzen und so. Und ich muss sagen, mittlerweile sehe ich das total anders. Ich bin richtig stolz, dass ich an einem Ort bin und auch wir das unseren Studierenden ermöglichen können, der so angenehm ist und so zeitgemäß.
Sehr schön zu hören, finde ich immer wieder, wenn Menschen wirklich so wie du jetzt davon sprechen, wie es einen auch positiv beeinflusst als, sei das Angestellte oder einfach jemand, der sich in diesen Räumen aufhält, wie wichtig es auch ist.
Wie unterstützt ihr das jetzt? Was sind eure konkreten Unterstützungsleistungen?
Ja, also das Wichtigste ist mal vorab wirklich diese kontinuierliche Kommunikation, was passiert überhaupt. Das ist schon etwas, was bei vielen Unternehmen halt nicht passiert. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man von Anfang an wirklich die Mitarbeitenden mitnimmt. Von Anfang an, hey, hier passiert etwas, Achtung. Und dann wirklich auch bis hin zu den einzelnen Schritten, okay, jetzt erheben wir die Bedarfe. Wie arbeitet ihr überhaupt? Jetzt machen wir Workshops, um zu gucken, wie seid ihr eigentlich in diesem neuen Gebäude aufgestellt als Teams, als Abteilungen, als Unternehmen, bis hin zu wirklich nochmal sehr explizite, ich nenne es mal Change-Maßnahmen von zum Beispiel Leadership-Workshops mache ich ganz, ganz oft, weil so Thema Vorbildfunktion von Führungskräften, ja, also wenn Führungskräfte irgendwie die neue Arbeitsumgebung nicht annehmen, wird es schwierig, dass die Teams das annehmen. Also da sind ganz, ganz viele Themen, die man natürlich wunderbar spielen kann, um eigentlich dem, was planerisch passiert, wirklich auch von der kommunikativen Seite Unterstützung zu leisten.
Welche typischen Fehler begegnen dir denn so bei der Raumgestaltung, bei deiner Arbeit?
Etwas ganz Banales, was aber tatsächlich sehr oft ist, ist erstmal wirklich, wie sind eigentlich die Tische gestellt in so Organisationen? Ja, sehr oft bemerkt man, dass da natürlich Menschen vielleicht, die jetzt nicht so die Expertise haben, selber am Werk waren und Tische stehen manchmal wirklich gefühlt kreuz und quer von nicht gut zum Licht ausgerichtet. Man sieht irgendwie nur an die Rücken der Menschen, man sieht sich zu nah in die Augen, man kommt fast nicht durch. Also da gibt es ja auch gerade in Deutschland, gibt es da sehr viele so, wie zum Beispiel die Arbeitsstättenrichtlinien, die sehr genau vorgeben, ja, wie viel Platz müssen eigentlich zwischen den Tischen stehen, zum Fenster, zum Durchgang, zur Tür und so weiter. Und das ist eigentlich etwas, was man sehr schnell merkt, wo egal, ob man jetzt bei Einzelbürostrukturen ist oder im Open Space, wo das irgendwie nicht so gut ausgerichtet ist. Und wenn dann noch so Themen kommen wie eben Licht und Geräuschkulisse und solche Themen, die dann auch irgendwie nicht wirklich geplant sind, ja, dann hat man schnell so ein bisschen eine ungute Atmosphäre kreiert. Das sind wirklich so Sachen, die dann erhoben werden. Also wie viel konzentrierte Arbeit passiert da in diesem Unternehmen oder in den einzelnen Teams? Wie viel Austausch? Wie viele Meetings am Tag? Was brauchen die überhaupt für Meetings? Haben die Meetings tendenziell 10-mal mit Zweierbesprechungen am Tag oder ist jeder Tag irgendwie ein großes Meeting? Also wirklich diese ganzen Strukturen, die dann einmal auf diesen Bedarf erstmal geplant werden. Und ja, von daher könnte man fast sagen, dass wahrscheinlich auch viele Unternehmen nicht unbedingt so arbeiten von dem, wie sie eingerichtet sind, sei das jetzt mit festen Elementen oder beweglichen Elementen, wie sie tatsächlich heute arbeiten.
Wenn ich dir so zuhöre, auch wie du davon sprichst, so von wegen Laufwege und so, muss ich dann auch an andere Branchen denken, wie zum Beispiel auch wieder Gastronomie. Man sitzt dort als Gast und die armen Servicekräfte müssen sich da irgendwie durch die Tische durchkämpfen. Sind das eigentlich auch Plätze, die ihr ebenfalls zunehmend beginnt oder auch vielleicht zukünftig mehr beraten und möchtet? Weil ich finde es manchmal auch sehr unfair, dass dieses ganze Denken von New Work immer sehr stark so im Dienstleistungsbereich oder Bürosektor angedacht ist. Und es gibt so viele Arbeitsplätze, die auch bedacht werden können. Seid ihr da in solchen Themenfeldern auch unterwegs oder beschränkt sich das hauptsächlich auf klassische Büroarbeit?
Nein, wir sind tatsächlich auch genau in solchen Bereichen unterwegs. Also es ist uns ganz, ganz wichtig auch, dass wir sagen, es geht wirklich darum, räumliche Strukturen für heutige Bedarfe zu entwickeln und das eben jetzt nicht nur einfach, wie du richtig sagst, also Menschen arbeiten ja nicht nur in Büros. Von daher, genau, hat
Also
das.
auch ein inklusiverer Ansatz von der Seite her und von daher auch fairer, also sich nicht immer nur um die Bürojobs zu kümmern.
Auf jeden Fall, ja.
Was verrät denn ein Raum für dich über die Kultur, die in so einer Organisation vorherrscht? Ist das etwas, wo du beim Reinkommen schon merkst, das scheint mir jetzt so eine Kultur zu sein. Kann man das sagen?
Auf jeden Fall. Vielleicht so zwei Ansätze. Das eine ist, dass man sehr schnell merkt, was ist eigentlich wichtig in dieser Unternehmenskultur. Das merkt man dann an so Geschichten wie, wie gut sind die Begegnungsräume? Also ist da irgendwie Platz, dass sich Menschen zusammenfinden? Ja, wie sind so die Küchen ausgestattet? So Thema Kaffeemaschine ist immer ein großes Thema bei vielen Unternehmen. Aber es gibt eben auch Unternehmen, die das total vernachlässigen, was uns ja schon so ein bisschen etwas darüber vielleicht aussagt, welcher Stellenwert hat auch irgendwie so das Thema Pausen, Menschen, die zusammenkommen. Also wirklich mal durch ein Büro zu laufen, wirklich mal zu gucken, was ist viel vorhanden, was ist wenig vorhanden, gibt extrem viel Aufschluss über die Kultur. Und ich glaube, so das andere, was sehr, sehr wichtig ist, ist so das Thema Hierarchie. Wie stark ist die Hierarchie in den Räumlichkeiten abgebildet? Heißt, tendenziell hat man so Räumlichkeiten, wo alle Führungskräfte ein Einzelbüro haben, ohne dass das überhaupt in Frage gestellt wird, sind diese Einzelbüros vielleicht sogar noch eher in den oberen Stockwerken und die Mitarbeitenden sind dann eher in den unteren Stockwerken. Ja, gibt es ganz häufig so ein bisschen diese Teilung. Ist das zum Beispiel auch etwas, wo dann die Mitarbeitenden eher für Besprechungen zu den Führungskräften kommen? Ja, also das typische, ich klopfe mal bei meiner Chefin oder bei meinem Chef, ich möchte was besprechen und treffe mich nicht mit dieser Person in einem neutralen Besprechungszimmer. Ja, also das gibt uns sehr viel Aufschluss darüber, wie hierarchisch oder eben demokratisch ist eigentlich eine Organisation, wenn man die Räume analysiert.
Ja, ich denke natürlich gerade, wenn das so ist. Einerseits habe ich gedacht, ja, in Zeiten vom Klimawandel sind ja eigentlich die unteren Räume angenehmer, weil sie kühler sind.
Guter
Müsste man
Punkt.
umdenken. Aber habe ich natürlich noch gedacht, also das sind ja auch oftmals so ein Aufstieg verbunden mit Prestigeaufstieg. Und jetzt habe ich es endlich geschafft. Jetzt bin ich endlich in diesem großen Luxus-Einzelbüro mit der Couch, die da noch steht und wo ich dann mich bequem hinsetzen kann, wenn ich ein Gespräch führe. Und solche Statussymbole, die hat es ja früher sehr, sehr stark gegeben. Und dann kann man noch so seine Familienfotos da ausbreiten und so. Und wie leicht geben denn jetzt solche Menschen solche Statussymbole auch ab? Also wie freiwillig tun die das? Merkst du auch dort Widerstände, dass vielleicht gar nicht so sehr die Widerstände bei den Mitarbeitenden sind, sondern vielleicht mehr so bei den hierarchisch weiter oben stehenden Menschen?
Ja, ganz stark. Auch da gibt es aber totale Unterschiede. Also wir kommen in Unternehmen rein, da sind Führungskräfte total so, ah ja, okay, dann sitze ich in Zukunft so zwischen meinen Mitarbeitern, dann ist ja auch super cool, dann kriege ich da viel mehr mit und bin in diesem Austausch drin und bin gut erreichbar. Und ich bin sowieso eigentlich den ganzen Tag irgendwie unterwegs und in Meetings und brauche eigentlich gar keinen festen Arbeitsplatz, ja. Also tendenziell ist das ja, je eher man irgendwo im Management unterwegs ist, desto weniger ist man ja die ganze Zeit fest am Schreibtisch. Deswegen ist das eh so ein bisschen, widerspricht sich das eigentlich so ein bisschen. Aber es gibt natürlich auch, wie du sagst, ja, ganz, ganz viel Widerstand oder auch so Unternehmen, wo man reinkommt und es ist von vornherein, sagen die ganz klar, also sie können alles machen, aber unsere Führungskräfte brauchen ein Einzelbüro, wo das quasi gesetzt ist. Und das ist dann schon spannend, da mal so ein bisschen zu hinterfragen und zu gucken, okay, wo, ja, was passiert da gerade? Wo befinden wir uns hier?
Habt ihr denn dann auch erlebt, dass ihr dann vielleicht auch, ihr macht ja sicherlich auch so ein klassisches Debriefing, dass ihr hinterher nochmal also rückblickend nochmal drüber geht, dass dann vielleicht auch Leute sagen, so, das habe ich mir gar nicht so vorstellen können. Aber gut, dass sie oder ihr uns überzeugt habt, weil wir erleben das doch jetzt ganz anders, als wir uns das vielleicht vorher vorgestellt haben. Also, dass ihr da auch so aus dem nachher natürlich auch wiederum neuen Kunden vielleicht mitgeben könnt, ja, diese Widerstände können wir alle verstehen oder diese Bedenken. Wir haben es aber häufig auch wirklich so zurückgespielt bekommen, dass es sich dann doch bewährt. Ich meine, ihr seid irgendwo auch die Expertinnen und Experten und denen kann man ja ruhig auch mal glauben. Und dass man sich dann eines Besseren belehren lässt, weil ja, das muss man ja vielleicht auch erstmal erfahren, welche Vorteile daraus entstehen. Sind das so Dinge, die ihr auch erleben könnt, was ich mir sehr schön vorstelle, wenn man das erlebt?
Ja, es ist eigentlich genau so, wie du sagst. Also das ist auch so ein Teil, den machen wir immer in diesem ganzen Prozess, dass wir eben auch einige Wochen danach dann in die Evaluierung gehen und wirklich Mitarbeitendenbefragungen oder Umfragen nochmal machen und gucken, okay, was passt gut, wo muss man vielleicht noch etwas verändern, aber vor allen Dingen auch so ein bisschen dieses, wie bewegen sich die Leute so durch die Räume, ja, das wird dann abgefragt, wo setzen die sich hin, was nutzen die nicht so. Und man hat da eigentlich fast immer, dass die Menschen so danach sagen, so, es ist alles viel besser, als ich mir das vorgestellt habe und ich kann es mir anders gar nicht mehr vorstellen. Also so dieses typische, okay, jetzt hat sich die Routine einmal eingelebt und jetzt plötzlich sieht man diese ganzen Mehrwerte. Und das ist genau auch, wie du so schön schon gesagt hast, man muss es aber fast selber erleben. Also wir bringen natürlich diese Beispiele immer, wir zeigen auch Statistiken, wir zeigen Studien, klar, da gibt es so viel, aber wir kennen das alle als Mensch. Wenn man es selber nicht so erlebt hat, man kann sich das teilweise nicht so gut vorstellen. Und deswegen sage ich auch immer Unternehmen, dieser Change, und du bist ja auch in diesem Bereich Change unterwegs, dieser Change, das ist einfach, es hat ganz viel damit zu tun, dass die Organisation auch aushalten muss, dass man jetzt durch diesen Change-Prozess geht und dass es ganz viele ungute Gefühle auslöst bei allen Beteiligten, nicht nur bei denen, die sich sträuben. Und dass man aber da durchgehen muss, damit man diesen Wandel auch vollziehen kann. Und ich merke das ganz, ganz oft in Unternehmen, dass man dann irgendwo in der Mitte angekommen ist und die zerbrechen fast an diesem Widerstand, weil das einfach unangenehm ist. Und dann hat man immer so ein bisschen das Gefühl, jetzt will man einfach durch und will nicht, man hört jetzt auf, man kommuniziert gar nicht mehr, man hält es nicht mehr aus, ah, dieser Widerstand. Aber ich sage einfach immer, wenn man einfach diese Perspektive von vornherein einnimmt, so, liebe Menschen, es wird jetzt hart, weil wir gehen jetzt durch diesen Change. Macht euch einfach drauf gefasst.
Also es ist ja eigentlich nichts anderes als
Richtig.
das Tal der Tränen
Genau.
und das House of Changes, wo man dann eben entscheidet, geht man dann die Exit oder geht man in den nächsten Raum, guckt sich auf der Galerie vielleicht mal an, wo könnte das langlaufen? Also ich arbeite gerne auch in privaten Transformationsprozessen wirklich mit dem Bild und mache das manchmal sogar auch vorher, dass ich das zeige. Losgelöst von deiner konkreten Situation, so laufen typischerweise Veränderungsprozesse ab. Und es wird der Moment kommen, da bist du im Tal der Tränen und denkst dir, oh Gott, warum habe ich das alles angestoßen?
Ja.
Und dann ist es die Kunst, da irgendwo, ja, miteinander vielleicht auch die Zuversicht nicht von Bord gehen lassen und weiterzumachen. Aber das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da so ansprichst. Und wenn du jetzt mal beginnst mit einer Organisation zu arbeiten oder jemand hört dir zu und denkt sich, boah, das hört sich super spannend an, was rätst du denn jemanden, der noch so ganz am Anfang steht in diesen Überlegungen? Worauf sollte geachtet werden? Wie kann man so einen ersten guten Move machen in dieses Thema hinein? New Work, New Places.
Also ganz wichtig finde ich, dass so wirklich dieser Faktor Zeit, also wenn man die Zeit hat, wirklich frühzeitig anfangen, schon mit Information, mit Aufklärung, mit Sensibilisierung. Das muss noch gar nicht so konkret sein. Man hört dann ständig immer von allen, ja, aber es ist nicht konkret und ne, aber man merkt auch da wieder dann hinten raus, wie wichtig es war, dass man schon am Beginn, auch als es noch unkonkret war, einfach mal die Menschen mitzunehmen und zu sensibilisieren. Also, dass man da wirklich, wenn man die Zeit hat, es ist halt nicht immer so. Manchmal hat man ja, ich sag mal, von außen betrachtet, hat man halt gewisse Deadlines von Mietverträge laufen aus oder man muss irgendwie umziehen oder man muss aus wirtschaftlichen Gründen sich schnell irgendwie verkleinern, vergrößern, wie auch immer. Aber grundsätzlich sage ich natürlich immer, wenn man die Zeit hat, wirklich von Anfang an das gut so einzuplanen, dass man eben ja diese Zeit hat, diese Muße hat, auch die Menschen wirklich mitzunehmen.
Und was wünschst du dir jetzt so für dieses Zusammenspiel von Räumen und Menschen? Wohin sollte sich das bewegen? Was wäre da so eine gute Vision?
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist so dieses, so ein bisschen vielleicht von der Einzelperspektive mehr in die Metaebene zu kommen. Das ist auch so etwas, das ich den Unternehmen immer mitgebe. Also wir sind natürlich auch immer so als Menschen, dass wir sehr, sehr stark auf uns selbst gucken, auf unser Büro, auf unseren Schreibtisch, auf unser Bedürfnis und vergessen, dass wir aber in einem System drin sind, wo ganz unterschiedliche Bedürfnisse sind und dass wir immer irgendwie auch uns finden müssen in einer Lösung, die natürlich irgendwie verschiedene Bedürfnisse abdecken muss. Und das, was wir auch schon so ein bisschen am Eingang hatten, wie sich gerade die Welt verändert, was da draußen eigentlich passiert, was das auch bedeutet für Ressourcen, für unsere Räume, also wirklich da so ein bisschen versuchen, mehr in diese Vogelperspektive zu kommen und zu gucken, was ist eigentlich mein kleiner einzelner Beitrag, den ich als Individuum leisten kann, damit wir alle eigentlich zu einer besseren Zukunft kommen gemeinsam.
Aber insofern auch Räume so als Orte, in denen Gemeinschaft entsteht. Also Effizienzfortschritte haben wir vor allem durch Arbeitsteilung, Spezialisierung erlangt. Dass nicht jeder alles macht, sondern dass wir das zerlegt haben. Und jetzt geht es ja wieder im nächsten Schritt darum, wie führen wir diese Arbeit wieder zusammen? Ne? Weil ja dann doch nicht die einzelnen Teilschritte interessant sind, sondern der Abnehmer will das Ganze wieder zusammengefügt haben und dass die Räume sozusagen so eine Art Klammer bilden, um dieses Zusammenfügen zu ermöglichen und bestmöglich zu unterstützen. Und da wäre ich auch ganz bei dir bei dieser Metaperspektive, aber das vielleicht auch nochmal sich bewusst zu machen. Es ist mehr als ein Mittel zum Zweck, sondern es kann ein ganz zentraler Hebel für die Qualität des Outputs sein, was daraus am Ende dann entstehen kann, weil es die Arbeitsteilung und die Koordination dieser zerlegten Arbeit wieder zu einem gemeinsamen Ganzen einfach so sehr beflügeln kann. Wenn es gut ist oder gleichzeitig auch sabotieren kann oder Barrieren aufbauen kann, die es nicht bräuchte, wenn es eben schlecht ist. Also eigentlich so ein klassischer Game Changer.
Ich finde, das hast du so schön gesagt.
Wirklich?
Ja.
Siehst du, es ist auch hier im Zusammenspiel entstanden, aber ich habe jetzt ganz viel mit dieser Metaperspektive vor allem auch anfangen können. Das finde ich sehr, sehr schön, ja. Wenn wir jetzt mal einen Blick nach vorne werfen, also im Moment hat man ja das Gefühl, es passiert so schnell etwas und deshalb weiß man gar nicht, jetzt haben wir 25, will man einfach mal 10 Jahre nach vorne denken. Was sind denn da für Ideen im Raum, wohin wir uns so bewegen, so ein bisschen futuristisch gedacht? Was kannst du uns da nochmal so Visionäres mitgeben? Wie sieht ein Arbeitsplatz in 10 Jahren aus? Was denkst du?
Also wir werden auf jeden Fall noch viel stärker diese Vermischung haben von wirklich dem Arbeiten und dem Privaten. Also dieses ganze Thema, wie mache ich das eigentlich gesund? Ja, weil ich finde, wir sind sehr stark ja jetzt momentan gerade so in dieser Phase von, wir müssen eigentlich sehr, sehr viel leisten. Wir haben sehr viel Multitasking. Wir arbeiten sehr viel in kurzer Zeit ab. Deswegen ist das auch so ein starker Trend, finde ich, dass da ganz viel hingeht in dieser Leistungsfrage. Ja, das, was so diskutiert wird politisch, 4, 5 Tage Woche, wie viel müssen wir leisten? Wie viel sind wir bereit zu leisten? Auf der anderen Seite haben wir so ein bisschen dieses Ganze, okay, immer mehr Menschen sind in der Erschöpfung, immer mehr Menschen sind im Burnout. Also wir sind, würde ich sagen, gerade so ein bisschen an so einer Schnittstelle hinzu, wie wird wirklich Arbeiten dann in 10, 20 Jahren sein? Und wenn wir so ein bisschen gucken, was da reinspielt, auch von, ich sag so, Themen wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, die mehr Dinge auch abnehmen werden, vielleicht von Routineaufgaben, Technologien, die jetzt noch so ein bisschen halb gut funktionieren, die besser funktionieren werden, ist es schon so, dass ich das so sehe, dass Arbeit auf jeden Fall etwas wird. Und das ist ja auch das, was du eingangs so schön gesagt hast, Arbeit so im bestmöglichen Sinne etwas ist, was uns auch stärken kann. Auch zu etwas ist, also zu etwas wird, wo wir eben auch sehr viel daraus schöpfen können, in einem positiven Sinne. Und ich glaube, auch da wieder diese Räumlichkeiten spielen rein. Ja, also diese Flexibilität zu entscheiden, von wo aus arbeite ich, wie komme ich wann, wo, wie zusammen, denke ich, ist ganz, ganz wichtig für die Zukunft.
Wie schwer ist es denn dann, wenn wir so viele Unwägbarkeiten haben und die Dynamik so groß ist, jetzt auch für Organisationen, sich da auf solche Investitionskosten einzulassen? Also wer sagt mir denn, dass das nicht womöglich in 3 Jahren schon wieder alles komplett obsolet ist und ich wieder von vorne anfangen muss, weil es sind ja massive Kosten, die ich da auch habe, wenn ich jetzt zum Beispiel neue Schreibtische nehme und dies und jenes und die Technikentwicklung ist dann vielleicht dergestalt, dass ich irgendwie gar keine Bildschirme mehr haben werde in 5 Jahren.
Also tatsächlich haben wir das sehr oft dass wir das merken bei Kunden, dass diese Lähmung kommt, weil eben alle sagen, okay, ich kann ja nicht abschätzen, was passiert. Und doch, ich meine, das weißt du ja auch am besten als Coach, das Schlimmste ist, finde ich, wenn man sich einer Lähmung hingibt und nicht mehr in dieser Selbstwirksamkeit ist und nicht mehr aktiv gestaltet. Also wir müssen, finde ich, als Menschen, um auch mit dieser Ungewissheit, die dieser beschleunigte Wandel mit sich bringt, müssen wir ja irgendwie am Hebel bleiben und ständig in der Gestaltung sein. Und klar, macht es schon Sinn, sich da auch mit diesen gewissen Zukunftsthemen zu beschäftigen. Sei das so Themen wie, ja, Papier haben wir ganz oft, ja, dass Mitarbeitende sagen, ja, aber ich habe noch so viel Papier. Und wir dann immer, ja, aber wir können jetzt nicht 100 Sideboards hier reinplanen, weil in 5 Jahren wird es weniger Papier sein, in 10 Jahren wird es noch weniger Papier sein. Und es ist einfach nicht nachhaltig, jetzt in diese Dinge zu investieren, ja. Also solche Tendenzen sehen wir schon. Und deswegen finde ich auch dieses ganze Thema von diesen neuen Arbeitswelten, dass diese Flexibilität eben so hochgehalten wird, damit man eben Dinge auch mal schnell wieder verändern oder anpassen kann.
Absolut, ja. Und vielleicht auch noch stärker aufzeigt, naja, wenn wir jetzt die Wände nicht vollstellen mit Sideboards, können wir ja irgendwas anderes dort machen. Wir können ja mal eine wechselnde Galerieausstellung machen von Kunstwerken der Mitarbeitenden oder ich weiß es doch auch nicht, aber irgendwo vielleicht noch anders persönliche Noten auch mal mit reinzubringen und das Ganze ein bisschen zu öffnen, weil ich zum Beispiel finde, bei den Hotels, was du vorhin so schön gesagt hast, bei diesen Boutique-Hotels finde ich das total klasse, dass es dann zwischendurch so diese Concept-Stores gibt, wo dann so Sachen mal, ja, hast du so Bildbände, die du mal durchblättern kannst, oder du hast dort sonstige schöne Gegenstände, die man kaufen kann. Ja, warum soll man sowas nicht auch in Arbeitsumgebung haben? Also etwas, was ein bisschen die Kreativität anregt. Also wie, sag ich mal, im weitesten Sinne Kunst. Wir hatten das mal bei uns im Fitnessstudio, dass dort jemand, der aber auch wirklich ganz schön gemalt hat, der das dann immer so ausgestellt hat. Gab es so Flächen, wo dann einfach mal so ein paar Bilder hingen von ihr. Und das hatte dann gleich auch schon wieder einen viel persönlicheren Bezug. Also kam mir gerade so als Gedanke, einfach von der Coaching-Seite her immer deutlich zu machen, den Fokus zu nehmen von dem, was dann fehlt, weil es ist ja wieder diese Angst, dann habe ich da nicht genügend Sideboards oder so, hinzubringen zu, hey, ist doch super, wir brauchen gar nicht mehr, wir haben nicht mehr so viel Papier, ergo haben wir auch nicht mehr so viel Sideboards, ergo können wir ja überlegen, was wir stattdessen dahin tun können. Und das kann natürlich auch ein Kicker sein oder was, aber damit befeuern wir jetzt wieder so ein paar Vorurteile, das will ich natürlich nicht riskieren, aber was kann stattdessen dann möglich werden? Also mehr so diese Coaching- Frage dort einzubringen.
Ja, und ich finde, du hast gerade noch so einen schönen Punkt erwähnt, mit nämlich dieser Persönlichkeit, weil das ist auch so ein Thema, das ganz oft ja kommt. Also gerade jetzt zum Beispiel auch in Unternehmen, die sich für ein Desk-Sharing-Prinzip entscheiden. Also wirklich zu sagen, eben weil wir so viele Menschen haben, die immer unterwegs und so sind, macht es keinen Sinn, dass wir alles voller Schreibtische stellen, die dann eben die Hälfte der Woche nicht besetzt sind und wir können den Platz für was anderes schaffen. Und da merkt man auch, das ist natürlich erstmal auch so eine Verlustangst, weil man hat nicht mehr so diesen eigenen Schreibtisch mit den eigenen Hunden und Katzen und so, die oder Familie, die eingerahmt ist und so, sondern das ist genau das, was du gesagt hast. Wie schaffen wir sonst Persönlichkeit oder identitätsstiftende Dinge, wie wir eben ein Büro auch schön machen? Das muss ja deswegen nicht karg und kalt sein,
Nein,
aber es geht
nein.
wirklich darum, eher nicht so dieses Intime vielleicht von einem persönlich mitzubringen, aber trotzdem eben identitätsstiftende und emotionale Dinge ja trotzdem mit im Büro zu
Ja.
vereinnahmen.
Das ist sehr wahr. Welche Frage hätte ich dir gestellt haben müssen, die ich dir nicht gestellt habe? Anders gefragt, was möchtest du zum Ende uns jetzt nochmal hier mitgeben als Impuls? Oder hast du so den Eindruck, wir haben so die wichtigsten Dinge abgehandelt oder mal gestreift zumindest? Was ist vielleicht noch ein Herzensanliegen oder ein Appell oder was auch immer? Hast du nochmal einen kleinen Moment ganz für dich und deine Themen?
Ah, sehr spannend. Vielleicht gerade ein bisschen überlegen.
Darfst du, ja, absolut.
Ich hätte vielleicht noch mal sowas, wenn jetzt irgendwie unter den Zuhörenden auch Menschen sind in Unternehmen oder die vielleicht auch an gewissen Entscheidungen mit beteiligt sind. Ich finde immer ganz, ganz wichtig, dass man irgendwie auch ja schaut, was passiert draußen, was ist eigentlich die Art und Weise, wie wir heute arbeiten, also alles, was wir jetzt eigentlich besprochen haben, aber gleichzeitig auch wirklich nochmal auf die Organisation, auf die eigene Organisation blickt und wirklich guckt auch, wo steht die. Weil das sehe ich auch ganz, ganz viel. Ich glaube, das können auch alle Menschen, die irgendwo im Innovationsbereich arbeiten, bestätigen, dass man halt schnell irgendwie so ein bisschen rein verfällt in dieses Thema, ah, alle machen jetzt New Work, ich muss auch New Work machen, ohne überhaupt zu verstehen, was bedeutet es und was bedeutet es vor allen Dingen für mein Unternehmen, für meine Organisation, für meine Mitarbeitenden. Also wirklich nochmal dieses Zusammenbringen von all den Faktoren, die da außen relevant sind, die sich gerade verändern, die auch Berechtigung haben, aber eben auch nochmal, wo stehe ich, wo steht meine Kultur und was ist eigentlich die Vision, die ich jetzt gehe?
Ja, sehr, sehr schön. Ja, und ich finde, damit verhindern wir auch, dass das irgendwo zu solchen reinen Äußerlichkeiten verkommt oder irgendwelchen Buzzwords, so nach dem Motto, ja, ich mache das jetzt alibimäßig, weil das gehört halt dazu. Und jetzt mache ich nochmal irgendwie eine fancy Sofaecke, weil das gehört halt dazu, sondern sich wirklich im Kern zu fragen, wie du gerade so schön gesagt hast, was ist meine Vision von meiner unternehmerischen Tätigkeit und welcher Arbeitgeber möchte ich sein, welche Arbeitsplätze möchte ich hier bieten und was kann alles daraus entstehen. Denn am Ende muss man ja auch sein Geld verdienen, das ist vollkommen klar. Also wie kann ich diese verschiedenen Bedürfnisse dort auch einbauen? Das Ganze vor dem Hintergrund, was ihr jetzt auch als Organisation dann bieten könnt mit eurem Know-how, sodass das zusammen zu einem, ja, zu einem guten Ergebnis führt. Das finde ich extrem schön, dass du nochmal diese individuelle Komponente nochmal zum Ende dazugebracht hast. Und es ist ein anspruchsvolles Thema. Ich meine, das war jetzt auch für mich, für die Vorbereitung, ja, wo fängt man an, wo hört man auf? Es ist so vieles. Es kann in so einer knappen Stunde nur so ein bisschen so einzelne Akzente setzen. Und ich meine, das Gute ist ja, man werden ja alles verlinken, sodass die Kontaktdaten da auch in den Shownotes zu finden sind, sodass, wenn da ganz konkret gezieltes Interesse ist, darf man sich an dich wenden, darf man da den Kontakt aufnehmen und sich einfach auch noch mal andere Möglichkeiten aufzeigen lassen. Du wirst es kennen, das ist bestimmt ein Thema, wo man länger das Brett bohren muss, wo das nicht mal so eben ganz schnell geht. Und da muss man einfach, braucht es auch einfach diese Zeit und diese Achtsamkeit in dem Prozess. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du zu mir gekommen bist in diesem Podcast, der ja generell Themen berühren möchte, wo es auch um die Qualität und die, ja, die Sinnhaftigkeit von Arbeit gehen soll. Und da ist sicherlich dieser ganze Themenkomplex New Places ein ganz wichtiger. Change Management hast du auch uns nochmal deutlich gemacht, ist etwas, was individuell stattfindet, aber auch organisational, natürlich auch von der Führungsseite, vom Leadership her. Und ich glaube, da haben wir ein paar ganz wichtige, interessante Themen berührt. Ich wünsche dir und euch für eure Arbeit ganz, ganz viel Erfolg. Ich glaube, da profitieren viele Menschen von. Ich finde das eine ganz wichtige Arbeit und danke dir nochmal ganz, ganz herzlich, dass du hier gewesen bist.
Was für ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, liebe Verena.
Danke. Was für ein inspirierendes Gespräch. Ich nehme heute ganz besonders folgende Punkte mit. Veränderung beginnt im Inneren und braucht Raum im Außen. Das Zusammenspiel von Raum und Haltung ist kein Nice to Have. Es ist ein echter Gamechanger für Zusammenarbeit, für Kultur, für die Gesundheit und für das Miteinander im Unternehmen. Räume können blockieren, sie können aber auch beflügeln. Und genau da setzt Marilenas Arbeit an. Es geht auch nicht darum, einfach nur hübsche Sofaecken zu schaffen. Es geht um Identitätsstiftung, Begegnung, Gesundheit und darum, Orte so zu gestalten, dass die Menschen wirklich, wirklich gerne dort arbeiten. Was mich besonders bewegt hat, Räume können Haltung sichtbar machen. Ob nun Hierarchie oder Augenhöhe gilt, Austausch oder Abschottung, man sieht das und man fühlt es. Und ich nehme auch mit, New Work ist kein Möbelkonzept. Es ist eine kulturelle, systemische und auch persönliche Entwicklungsfrage. Es braucht immer Mut, diese Veränderung nicht nur planerisch, sondern auch emotional und menschlich zu begleiten. Du erhältst alle Informationen zu Marilena oder auch zu meiner Arbeit wie immer in den Shownotes. Ich freue mich sehr über eine positive Bewertung und auch über ein Abo meines Podcasts, denn so könnt ihr ihn am besten unterstützen. Und wie immer gilt, der erste kleine Schritt bringt dich bereits weiter. Bleib zuversichtlich und bis zum nächsten Mal bei People Pleasing Ade.